was es heißt, sich selber treu zu sein, was es heißt, Respekt gegenüber anderen zu haben, was es heißt, einfach ein Leben zu führen, ohne jemanden anderen zu schaden, wie das funktionieren kann und natürlich auch so das Männlichkeitsbild, ja, so dieses stereotypische, du bist ein Mann, du musst hart sein, das war ja auch in der Rap-Musik, zwar wurde das glorifiziert irgendwann, aber ein Azad zum Beispiel, der hat über Schmerz gerappt, ne? Der hat mit Jonesmann Tracks gemacht, wo man weinen musste. Podcast
Brody. Obwohl Burak Caniperk erst seit 2019 im Hip-Hop-Game mitmischt, interviewt er bereits Szenegrößen wie Kool Savage, Moses Pelham oder Vis-a-vis für die Plattform TV Straßensound. Darüber hinaus macht er bei Outreach mobile Jugendsozialarbeit in Berlin und moderiert bei Radio Fritz die Sprechstundensendung Blue Moon. In Podcast Brudi Nummer 32 sprechen wir darüber, warum er gleich mehrere Herzensprojekte parallel vorantreibt, wie er sich seinen Weg in die Musikindustrie gebahnt hat und wie er es schafft, mit der Verantwortung, die ihm in seinen unterschiedlichen Rollen anvertraut wird, umzugehen. Podcast
Brudi. Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 32. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Burak Caniperk.
Wunderschön.
Ja.
Perfekt, auf jeden Fall.
Nice. Danke, richtig, dass gut. Ich hier sein darf. Wie geht es dir?
Super, Mann. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen baff so von der Woche. Heute ist ja Freitag. Darf man das sagen, was heute Freitag ist? Heute ist Freitag. Und ich merke so langsam sackt's, ne? Die Woche sackt. Und das Wochenende, da ist auch noch einiges zu machen, aber Kaffee und ein bisschen Zucker und das
Wassermelönchen.
Wassermelönchen, also
ich werde hier schon
du wirst,
wie ein König
hoffentlich wie empfangen. Zu Hause empfangen. So, genau. Aber ansonsten gut, ich bin glücklich, dass du hier bist. Danke für die Einladung natürlich. Ne? Es ehrt mich. Ich sitze ja normalerweise auf der anderen Seite und lade Leute ein. Deswegen ist es für mich auch mal eine nette Abwechslung, dass es mal mehr oder weniger auch ein bisschen um mich geht und nicht nur um den Gast. Aber ich bin ja sowieso ein relativ bescheidener Typ. Deswegen freut es mich, wenn es nicht nur um mich geht, sondern man sich halt austauscht. Weißt du, wie ich meine?
Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Cool.
Kannst du mir noch kurz verraten, wo wir gerade sind?
Ja.
Für die Zuhörer kann ich einen kleinen Sneak Peek geben, was ich sehe. Also links neben uns, oder beziehungsweise von dir aus gesehen rechts, ist ein TV-Straßensound-Logo. Biggie, Tupac. Ich glaube, das kenne ich aus dem Internet.
Das kann sein, ja. Je nachdem, was du gesehen hast und was du verfolgst. Also wir sitzen hier quasi in meinem Studio hier in Berlin, Berlin-Mitte, grenzend zu Prenzlauer Berg. Also wir sind hier sehr zentral und tatsächlich sitzen wir auch in meiner Küche. Also ich wohne hier. Viele Leute wissen das gar nicht, aber ich arbeite von zu Hause aus, was das ganze TV-Straßensound-Ding angeht. Ähnlich wie mein geschätzter Kollege MC Boogie aus dem berühmten Kameradenweg arbeitet und da ja auch wohnt, ist es bei mir ähnlich, nur hat es bei mir noch nicht diesen Legendencharakter wie bei MC Boogie zu Hause. Bei mir ist es halt einfach erstmal nur eine Küche und ein Studio drin. So. Aber ja, ich bin sehr fleißig hier und mache halt mein TV-Straßensound-Ding, was nicht immer hier ist. Ne? Manchmal verlässt man auch die Räumlichkeit und geht mal raus und macht ein Interview irgendwo. Aber wenn es um den Podcast geht, den offiziellen TV-Straßensound-Podcast, der wird immer hier gedreht. Das heißt, hier war schon... Also in meiner Küche war schon die halbe Rap-Landschaft gefühlt. Ne? Es ist ganz komisch, weil nebendran ist mein Schlafzimmer.
Ja.
Und manchmal denke ich mir so, boah, wer hier schon alles fast neben meinem Bett gehockt hat. So, das, hätte man mir das vor 3, 4, 5 Jahren erzählt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ach, geh fort. aber ist jetzt halt so gekommen. Ne?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. So dieses Nähe-Distanz-Verhältnis, was sicherlich irgendwie in deinem Job als Sozialarbeiter auch irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich dich gerne allgemein fragen, was Hip-Hop für dich bedeutet, beziehungsweise was für Assoziationen da in deinen Kopf hochschießen, was verstehst du unter Hip-Hop?
Ja, gute Frage eigentlich. Ne? Müsste eigentlich immer so die Einstiegsfrage sein in jedem Hip-Hop-Interview, ne? Dass man das erstmal geklärt hat. Also für mich ist Hip-Hop eine Lebenseinstellung, ein sehr spiritueller, ich möchte nicht Glaube sagen, weil ich will Gott oder Religion nicht mit Hip-Hop gleichstellen, weil ich glaube, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Aber es hat schon Züge davon. Also ich glaube auch schon an so gewisse Hip-Hop-Werte, ja, Und für mich war das, als ich ein Kind war, halt immer die Kultur, die ich am coolsten fand und die mich aber auch am coolsten fand. Ja, also ich erinnere mich, wie ich als Kind mit meinen Eltern nicht zurechtkam, weil die einfach anders waren, ne? Türkische Arbeiterfamilie, so, da gibt es keinen Hip-Hop, so, das kennt man nicht. Und dementsprechend gab es da so ein paar Problemchen zu Hause, ja, immer wieder mal. Und Hip-Hop war dann halt immer so ein Auffängbecken für mich, weißt du, da bin ich hin in mein Zimmerchen, hab dann Wu-Tang gehört und dann, oder Mobb Deep und so, und Prodigy hat dann von seinen Sachen auf deren Straßen erzählt und ich dachte mir so, ja Mann, bei uns, ey, bei mir ist es genauso so, ne, mein Kumpel hat auch die Probleme, mein Arbeitgeber oder mein Chef oder mein Lehrer oder je nach Alter ist genauso, wie du das erzählst gerade. Und weißt du, das waren so Berührungspunkte, die mich halt sehr stark an mein Leben hier erinnert haben, ne? Und ich dachte mir, guck mal, da drüben beispielsweise New Yorker Rap aus den 90er Jahren, der rappt da irgendwas, irgendein Nas, rappt über Queensbridge und so und es identifiziert sich mit mir hier im kleinen Dörfchen in Hessen. Ich dachte mir, hä, wie geht das? Und da ist mir halt aufgefallen, dass Hip-Hop mehr ist als nur ein paar Texte auf Papier und jetzt rappen wir das, ne? Es ist halt einfach eine allgegenwärtige Aura, die halt einfach als ich noch ein Kind war, so über mich gestülpt wurde, die ich gesucht habe, wie so ein bisschen auch Ausweg aus der grauen Gesellschaft, in der ich mich befand als Junge, der nicht genau weiß, wer er ist, ne? Türkische Familie, dann Deutsch in der Schule. Man sieht ein bisschen anders aus als die meisten Kids und so. Und ja, dann kam halt Hip-Hop in mein Leben und dann war so geil, ey. Da sind die Menschen, die ich cool finde, da ist die Sprache, die ich cool finde, die Musik, die ich geil finde, die Bewegung, das Essen, die Haltung, dieses gegen den Strom, ne, dieses Respekt vor sich selbst haben auch so, ne, der, so sein, wer man sein möchte, das war Identifikation so. Viel mehr als nur Rap oder eine Musikrichtung. Hip-Hop differenziere ich dann immer nochmal davon und sage, das ist so das Allgegenwärtige. Mhm. Und ja, ich habe es mir ins Fleisch tätowieren lassen. Ne? Also ich habe irgendwann gesagt, das ist es, nachdem man in der Jugend auch mal vielleicht auch mal Techno gehört hat, ja, mhm, und gesagt hat, oh, was ist das? Ist das vielleicht eine Szene, die man cool findet? Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das ist Hip-Hop ist mein Ding. So bewege ich mich, so rede ich, so möchte ich wahrgenommen werden. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Ja.
Genau die richtige Antwort. War denn dein Zugang auch explizit über die Musik oder warst du vielleicht irgendwie auch, hast dich als Tänzer ausprobiert oder mal eine Can in die Hand genommen oder sowas?
Nee, also tatsächlich ist es was ich schon ein bisschen bereue, mhm, weil ich mir manchmal denke, so, ob ich das wohl auch könnte, weißt du? Aha. Also ob ich wohl auch rappen könnte, weil, also ich kann mir vorstellen, dass ich das könnte, weil ich kreativ bin und so. Aber ich denke mir halt auch ganz oft so ein bisschen, ey, andere können es besser und mach du einfach mal das, was du gut kannst. Ne? Mhm. Und in der Kindheit kam es irgendwie nie dazu. Klar, man hat mal gerappt, so mit seinen Jungs, Beatbox und so, aber der Zugang kam über Rap-Musik hören. Mhm. Wie gesagt, so Ami-Rap 90er Jahre.
Das waren auch so die ersten Berührungspunkte?
Das waren die ersten Berührungspunkte. Und für mich war halt so dieses New Yorker Rap-Thema irgendwann ganz wichtig, weil ich halt Biggie, mhm, kennengelernt habe. Und ich war als Kind extrem dick, mhm, bis ich, also 2015 habe ich fast 160 Kilo gewogen, ne? Und heute wiege ich 98 oder
Rang
so.
Rank und schlank ist weiß der Bock.
Ja, nicht rank und schlank, aber ist auf jeden Fall so da in die Richtung eher so.
Sehr gesund auf, ne, jeden Fall.
Danke und kann ich nur zurückgeben. Und damals war halt so, ja, als Jugendlicher hat man es auch nicht einfach, wenn man dick ist und ne, ich wurde jetzt nicht immer gemobbt, aber so, du weißt, wie es ist. Ne? Man will als Jugendlicher auch mal vielleicht was mit Mädels machen.
Man fühlt sich nicht so wohl.
Man fühlt sich nicht so wohl, ne? Andere lachen hier und da mal und dann hat man halt auch noch das Problem, ne? Man ist irgendwie, hat einen Migrationshintergrund, spricht zu Hause eine andere Sprache, fühlt sich in seinem eigenen Körper nicht so wohl, hat zu Hause auch vielleicht Probleme, die nicht jeder wissen darf und was, weißt du, ist ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder und jede so. Und irgendwann habe ich dann halt so Biggie kennengelernt. Also über Videokassetten, über Tonträger, über Kassetten, ne? So oldschool halt. Ich habe zwei ältere Brüder. Dann irgendwie so, tatsächlich davor auch schon Deutschrap. Mhm. Also absolute Beginner, Samy Deluxe, so eine Geschichte, Kool Savas natürlich, Azad, ne, so diese ganzen Sachen, Moses Pelham und sowas, alles schon mal irgendwie gehört. Aber so richtig, richtig, richtig gecatcht, dass ich gesagt habe, boah, wer ist denn das, hat mich in der amerikanischen Rap-Szene halt extrem Biggie.
Aha.
Ja, deswegen habe ich auch ein großes Biggie-Tattoo, weil der halt auch so mega dick war. Ja, gut, ich meine, Big Pun war auch sehr übergewichtig, aber Biggie in meinem Fall.
Biggie war sexy dick und Big Pun war schon.
Big Pun war schon eine Nummer, aber ich meine, so. Und der war halt so. Dann habe ich so Interviews von dem irgendwie gelesen, weiß ich noch, ins Internetcafé gegangen und übersetzen lassen, weil ich mein Englisch nicht so gut war. Also, way back, weil, ne?
Ja.
Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber auch ich habe noch eine Mark in die Hand gedrückt bekommen. Also ich habe, ne, auch den Film noch mitbekommen und dann war so krass. Der ist voll dick und ich bin auch voll dick, aber der ist so selbstbewusst, ne? Der ist so krass hier in den Videos und so. Wie macht denn der das? Und da ist mir erstmal aufgefallen, okay, so will ich sein. Also ich will nicht sein, wie meine Eltern das wollen, ich will nicht sein, wie mein Lehrer das will, ich will so sein wie er, weil er, abgesehen davon, dass er einfach cool aussah mit Ketten, Autos und hübschen Frauen, alles das ganze Hip-Hop-Gedöns halt, hatte der halt auch so ein Selbstbewusstsein, weißt du? Und da habe ich gesagt, okay, so will ich sein. Man muss aber, ich will die deutsche Rap-Szene auch so ein bisschen noch damit reinnehmen. Also für mich ist Azad, was Hip-Hop und darüber hinaus auch so eine Menschlichkeit und so dieses ganze Wertesystem, was ich in mir habe, maßgeblich mitverantwortlich. Also ich kann nicht über Hip-Hop reden und was mich geprägt hat und Azad nicht nennen, weil Azad war so die Bibel des, wie will ich werden, wenn ich groß bin. Also ich habe in Azad alles gesehen und alles gehört, wie ich später auch werden wollte, menschlich gesehen. Rap-technisch natürlich auch überkrass, eines meiner Lieblingsrapper. Aber worüber der gesprochen hat, also wer sich Leben angehört hat, intensiv, und das ist ja jetzt auch schon ewig her, 20 Jahre, glaube ich, ne? 2001 kam Leben, glaube ich. Das war so, boah, krass, so will ich sein. Also man merkt, ich war sehr stark in so einer Identitätskrise als Kind, wusste nicht, wer ich sein will, verschiedene Rollen kamen und gingen. Und Hip-Hop war halt immer so, boah, das finde ich cool, das spricht mich an. Da gibt's Amerika, gibt's Deutschland, vielleicht noch ein bisschen Frankreich. Und das war so, das hat mich so, ne, Biggie, Azad, das waren so die prägenden Sachen. Natürlich auch ein Savage, ein Sammy, so auch ein Bushido später, ne, Flair, diese ganzen Namen. So Akro Berlin war dann auch eine krasse Zeit, von Epoche zu Epoche. Ja, das waren so die prägendsten Einstiege, so, ne.
Geil.
Ja.
Also du hast jetzt schon an zwei Stellen irgendwie Werte angesprochen, die eben irgendwie die Kultur verkörpern oder die Azad irgendwie dir vermittelt hat. Kannst du da vielleicht so zwei, drei Beispiele benennen, was du da meinst?
Also das sind auch Werte, die ich heute noch vertreten kann und auch Werte, die ich auch gerne weitergebe, ne? Die man so durch Rap-Musik gelernt hat. Also dieses... Es gibt so vieles, was man da mitnehmen konnte. Für mich war es halt als Kind halt einfach immer dieses menschliche, ehrlich sein, ne, den anderen respektieren und sich so verhalten, wie man halt auch will, dass, also quasi sich so verhalten, wie man es von jemand anderem auch wünscht. Ne, so. Und natürlich auch sein Mann stehen können, ne, und auch quasi ernst genommen werden und Respekt einfordern können, ne. Und das sind so Werte, aber insbesondere halt auch einfach so, wie man zu anderen sein kann und will. Und ich sag dir, gerade Azad und auch so eine Sachen wie Beste Tag meines Lebens von Savas und so, ne, das waren ja so sehr prägende, in der Zeit sehr prägende Tracks, die sehr emotional waren, und einen halt auch mitgenommen haben, wo du das erste Mal so auch mal über deine Handlung nachgedacht hast, weißt du? Savas hat schon gerappt auf Beste Tag meines Lebens, ne, hat Themen wie Fleischkonsum angesprochen, ja, wo du denkst, Alter, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass man ja Lebewesen schadet, nur weil man Fleisch isst, ja, heute ist es voll normal, heute hat jeder Sojamilch und Reismilch und Mandelmilch zu Hause,
vegane Kekse
zu Hause, heute ist so voll, da gibt es sogar eine Industrie, ne, alles cool, früher war das ja nicht so, weißt du, da hast du gegessen, was auf den Tisch kam und gut ist. Und auch ein Azad, der gerappt hat darüber, was Freiheit bedeutet, ne? Wie wichtig das eigentlich ist, wie gut es uns hier geht und wie schlecht es andere haben, ne? Das Globale, die Welt auch nochmal aufgezeigt hat. Also all so Sachen, die letzten Endes dazu geführt haben, dass man gesagt hat, krass, man muss diesen Menschen ganz genau zuhören, weil die erzählen von Dingen und vermitteln Werte, die extrem wichtig sind. Vieles ist auch scheiße, natürlich. So, es gibt auch viel Wertevermittlung oder Gesagtes, was im Deutschrap Bullshit ist einfach. Ne? Was vielleicht auch nicht immer so ernst genommen werden muss. Ja? Aber ganz, ganz viele geile Sachen auch. Ne? Wie gesagt, also was ich dir gerade gesagt habe. Wer, ich kann es nur empfehlen. Azad Leben, der erste Teil und auch viele Alben, die danach kamen. So, wenn man da genau hinhört, da geht es sehr viel darum, wie, was es heißt, sich selber treu zu sein, was es heißt, Respekt gegenüber anderen zu haben, was es heißt, einfach ein Leben zu führen, ohne jemanden anderen zu schaden, wie das funktionieren kann und natürlich auch so das Männlichkeitsbild, ja, so dieses stereotypische, du bist ein Mann, du musst hart sein, das war ja auch in der Rap-Musik, zwar wurde das glorifiziert irgendwann, aber ein Azad zum Beispiel, der hat über Schmerz gerappt, ne? Der hat mit Jonesmann Tracks gemacht, wo man weinen musste, Kopf hoch und so Sachen, ne? Wo der erzählt hat, was für einen Schmerz er hat, weil sein Bruder, also ein Bruder von ihm gestorben ist und so. Dass ein Mann überhaupt auch Schmerzen und Leid erfahren kann und es auch kundgeben kann, dass man weinen darf, ne? Und weil dass man den Kopf nicht hochkriegt, weil alles zu viel ist, dass man hoffen soll und darf und all diese Sachen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Schule lernt, ja, weil man da beschäftigt ist mit Mathe, Deutsch, Englisch, Geschichte etc. Und das waren halt für mich so Dinge, wo ich dann aufatmen konnte, halt, ne? Weil ich wusste, okay, du bist nicht alleine, so, da gibt es noch viele Menschen, die so sind und hör denen genau zu, die sagen dir vielleicht auch noch ein bisschen was wichtig ist in deiner eigenen Entwicklung, so wie man halt sein will.
Ja, ja. Das hilft, das ist so ein bisschen Selbstermächtigungstool auch. So, keine Ahnung, dir sind irgendwelche Türen verschlossen, dann guck, welche eigene Tür du bauen kannst.
Absolut. Ich sag's immer, ne, wirst du auf die Party nicht eingeladen, dann mach selber eine Party.
Mach die noch cooler. So.
Mach die noch cooler und dann guck, ob die dich nicht eingeladen haben, ob die kommen oder ob die noch kommen sollen und dürfen. Weißt du, ich meine? Im besten Fall dürfen sie, weil man will ja auch als besseres Beispiel vorangehen. Ja. Also. Aber absolut, 100%. Hip-Hop ist ein Werkzeug. Wenn man lernt, wie man damit umgehen kann und das nutzen kann, dann ist man mächtiger denn je. Kommt aber auch wieder Verantwortung mit ins Spiel, weißt du? Mhm. Ne? Aber wenn man mit der auch umgehen kann und, sag ich mal, das nutzen kann, dann kann man sehr viel stärker hervorgehen, als wie man dachte zu sein. Gerade auch so Kinder, Jugendliche und so. Ist kein Zufall, dass jeder zweite oder vielleicht mittlerweile auch jedes Kind und jeder Jugendliche Hip-Hop hört und ja. Rap hört. Ne? So, das ja. ist kein Zufall, auch wenn man es vielleicht manchmal so glauben will, aber da steckt ein bisschen mehr dahinter.
Ja, das ist so ein bisschen ein Schlüssel, finde ich. Weil oftmals irgendwie die Problematik besteht, dass man zu jungen Leuten keinen Zugang findet. Aber damit kann man denen dann vielleicht doch irgendwie was beibringen, irgendwelche Werte vermitteln oder überhaupt erstmal das Vertrauen gewinnen. In der Hinsicht finde ich das auch ein mega starkes Tool.
Oder sich auch beibringen lassen. Ne? Weil es ist auch nicht immer groß zu klein. Ne? Man muss mal genau hinhören und man muss Kids ernst nehmen. Und man ist überrascht, wie klug heutzutage Jugendliche und Kinder sind in Zeiten von Social Media und so. Es ist nicht alles nur schlecht und nicht alles nur scheiße. Das ist ein Geben und Nehmen. Ne? Und wenn du zumachst und dich nicht einlässt auf die Welt des deines Gegenübers so, dann Augen auf beim Autokauf. Ne? Du verpasst viel. Ja? Man ja. verpasst viel. Deswegen, das ist ja die Kultur. Ne? Geben und Nehmen. Ob von arm zu reich, von reich zu arm, jung zu alt zu jung und so weiter. Das spielt keine Rolle. Das ist ja das, was es so attraktiv macht. Ne? Es hat, also, was, und man muss sagen, was ich hier erzähle, ist natürlich ein Blickwinkel auf Hip-Hop, der sehr romantisch, sehr nostalgisch, sehr schön, das hat natürlich noch ganz viele andere Facetten. Ja. Viele Facetten, die auch scheiße sind und viele Facetten, die auch sehr seltsam und sind und Redebedarf haben. So ist nicht, ne? Ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber es ist halt so ein Opener gewesen, so eine Kultur, wo jeder und jede rein durfte. Es ging nicht darum, wo du herkommst, welches Land du vertrittst. Es ging darum, ey, flash dich der Beat. Hast du den Track gehört? Wie findest du das? Wollen wir breaken? Wollen wir sprühen? Wollen wir rappen? Weißt du, wie ich meine?
Ich habe das Gefühl, dass so ein riesengroßer Benefit von der Kultur ist, dass die Einstiegshürde so niedrig ist. Also du wirst irgendeine Person finden, mit der du dich in dir identifizieren kannst. Irgendwas in diesem Kontext wird dir Spaß machen. In irgendwas wirst du dich finden, Fall. Sei es hinter der Kamera, sei es vor der Kamera, sei es irgendwie mit der Sprache, sei es mit dem Körper, sei es mit dem Pinsel, mit der Dose, keine Ahnung.
Ja.
Und deswegen ist es so.
Ist eine
so
niedrigschwellige rich. Geschichte,
ja.
Auf jeden Fall.
Nice. Danke für den Ausflug. Ich glaube, wir haben ein ziemlich schönes Bild davon gezeichnet, was Hip-Hop sein kann.
Mhm.
Du hast Azad schon angesprochen, ein Rapper aus der Nordweststadt, aus Frankfurt. Wie ist dein Bezug zu Frankfurt?
Zu Frankfurt als Stadt jetzt, oder steht Frankfurt jetzt so als Hessen-Metropol und wir nehmen auch alles, was dazugehört, weil Frankfurt ist ja erstmal, wenn ich sage, ich bin Hesse, ist ja nicht, wenn ich sage, ich bin Frankfurter, ja, so. Mein Bezug zu Frankfurt sieht so aus, dass ich als Kind und Jugendlicher dahin geflohen bin, wenn ich Action gesucht habe, also Wochenende nach Frankfurt fahren, ne. Ich selber komme ja nicht aus Frankfurt. Ich habe auch noch nie in Frankfurt gewohnt, aber meine Tante hat in Frankfurt gewohnt. Und
du bist immer drumherum gedribbelt. Also ich habe so, du warst in Aschaffenburg geboren oder groß
geworden. Ich bin in Aschaffenburg geboren.
Dann Hanau und dann Darmstadt. Also immer so
das ist gut halbe vorbereitet. Stunde. Ja, immer halbe Stunde. Hey, ich meine, es waren immer nur so 2-3 Bus- und Zugstationen. Ne? Ja. Hanau, Offenbach, Frankfurt. Es ist jetzt auch nicht die Welt gewesen. Nee. Aber ja, klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich war und bin Frankfurter, das stimmt einfach nicht. Ne? Ich hab, für mich ist Frankfurt eine fremde Stadt, ja, aber doch nicht so fremd, weil ich da halt schon sehr oft war. Aber ich würde mich jetzt nicht gleichstellen mit jemandem, der sagt, ey, ich bin da aufgewachsen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, hier, was ist denn dein Lieblingsdöner in Frankfurt? Da müsste ich überlegen, würde sagen, boah, ich weiß gar nicht, boah, lange nicht mehr da gewesen. Für einer, der da aufgewachsen ist, der sagt, boah, der war vor 10 Jahren schon geil und den gibt's immer noch, geh dahin. Weißt du, wie ich meine? Für mich ist Frankfurt schön, weil es sehr warmherzig ist. Mich hat es immer gut aufgenommen, obwohl ich Frankfurt auch sehr stark von seinen Schattenseiten erfahren habe. Ne? Also als Kind oder als Jugendlicher ins Bahnhofsviertel gefahren und gesehen, was da abging, die Drogengeschichte, Szene, die Rotlichtmilieu und so. Das ist natürlich, sag ich mal, soll eigentlich nicht Frankfurt als erstes und letztes repräsentieren. So, da gibt es noch ganz viele andere schöne Sachen, ne? Aber es ist halt immer so, ne, Bankenviertel dazwischen, das Chaos ist halt also, so.
Wenn man so mehr oder weniger auf der Durchreise ist und am Hauptbahnhof ankommt, ist es halt das Erste, was man ins Gesicht geschmettert bekommt.
Genau.
Junkies, Prostitution und Banken. So, und wenn du da nicht länger drin bist, dann nimmst du das wahrscheinlich dann mit.
Ja, und es ist ja auch, hat ja auch gewissen Reiz, ne? Also es gibt es auch nicht überall. Also man sucht das auch, gerade als Jugendlicher vielleicht, wenn man was erleben will und so. Aber darüber hinaus hat Frankfurt natürlich viele andere Facetten. Ne? Abgesehen davon, dass ich großer Frankfurt-Fan bin, was Fußball auch angeht. Ne? Also ich bin Eintracht-Frankfurt-Fan, ja, ich sage das so oft es geht. Und
ich habe schon den, wie heißt das,
Hygienebeutel auf der Heizung. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, das hat für mich auch so ein bisschen was damit zu tun. Ne? Wo sind deine Wurzeln, wo kommst du her? Ich babbel ja auch hessisch oder kann hessisch babbeln, wenn ich das möchte. Und hier, du hast mir heute Äppler mitgebracht, ja. Dankeschön dafür nochmal für das Geschenk. Und ich habe gleich die Bembel ausgepackt, ja.
Der Eintracht Frankfurt Bembel,
ja. Genau. Und das ist halt, ne, das ist für mich ein Stück Heimat und ein Stück Wurzel, da komme ich her. Allerdings ist Frankfurt als Stadt, wie gesagt, trotzdem auch etwas, wo ich hingehe, mal einen Tag bleibe und dann wieder zurückgehe, weil ich eigentlich in Hanau groß geworden bin. Also ein Ort bei Frankfurt und in Darmstadt studiert habe. Auch 20, 30 Minuten weg von Frankfurt. Und also alles irgendwie immer so drumherum war. Aber es ist halt die größte Stadt. Ja? Und natürlich als Kind, Jugendlicher geht man dann halt, ne, mal auch über die Zeil spazieren. Keine Ahnung, da mal halt ins Fußballstadion oder ne, so. Das ist halt schon irgendwie so ein zentraler Mittelpunkt gewesen auch. Ja.
Was würdest du sagen, was Stadt irgendwie in dem ganzen Deutschrap-Kosmos ausmacht, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu anderen Städten, gerne was irgendwie die Inhaltsebene angeht oder auch die Klangebene, wie nimmst du das wahr? Deine 5 Cents.
Ja, also eigentlich relativ, ich denke, man kann es gut auf den Punkt bringen, wenn man sich überlegt, was für Rap denn in Frankfurt grundsätzlich immer am größten ist. Und meistens ist es halt Straßenrap oder Gangsterrap. Ja. Ne? So, Azad hat Straßenrap gemacht, straight in die Fresse Rap. Ne? Moses Pelham und diese ganze 3P-Geschichte jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber auch die haben die Straßen represented so, ne? Die haben auch irgendwo so dieses Wir sind Frankfurt-Ding supported. Aber dann später natürlich auch ab 2010 dann sehr stark mit einem Haftbefehl und diesem ganzen Aslak-Camp und Chelo und Abdi. Und natürlich auch davor noch dieses ganze echte Musik-Ding mit, keine Ahnung, wer da alles dabei war, ja, über Jonesmann, ein Jace, Hannibal, Solo, ein Chaka. Und, ne? Und noch andere, ganz andere Leute, die ich jetzt in dem Kontext vielleicht nicht erwähnt habe. Nimm's mir nicht übel, ich weiß, wer ihr seid, ja. Also ich kenne die Leute, aber ja, das ist halt alles Straßenrap gewesen, so, ne? Das war jetzt wenig Pop-Rap oder irgendwie so Rap, der jetzt irgendwie so irgendwas mit Rucksack-Rap oder irgendwie ne, irgendwas anderes zu tun hatte.
Oder die andere Extreme, wenig nur so Show-off-Shit.
Ja, es ist halt einfach straight so Straßen-Rap gewesen. Ne? So, also aus meiner Perspektive. Ne? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber für mich steht Frankfurt halt auch immer schon so ein bisschen da als, ey, wir sind Frankfurt und wir repräsentieren hier Frankfurter Straßen. Ne? Und es ist halt auch grau und düster und ja, das ist so für mich das alleinige Merkmal von Frankfurt, dass es halt extrem authentisch ist, ja, extrem ehrlich ist und halt auch extrem stark ist. Ne? Also die Frankfurter Rap-Szene ist halt, finde ich, eine sehr, sehr starke, sehr meinungsprägende Rap-Szene. Ne? Also ich meine, es haben sich Mythen in ganz Deutschland über die Nordweststadt gerankt, ja, durch Azad und seine Jungs. Das war jetzt nicht nur irgendein Ort, sondern man hat gesagt, boah, diese Nordweststadt, die muss krank sein. Mhm. Azad lebt da irgendwo im Dschungel.
Betondschungel,
alles, genau.
Donnerblitz,
ja, die ganze genau so. Zeit, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt so sehr prägend gewesen, ähnlich wie Berlin natürlich auch. Und ich glaube, die Berliner und die Frankfurter sind sich da in vielem auch so ein bisschen einig und ähneln sich. Also Berliner geben oft Frankfurter Props, Frankfurter geben oft Berliner Props, weil so, ne, echt und echt schätzt sich so. Und das ist halt, ne, es ist echt, echte Musik, echter Rap, alles real und auch die neue Generation jetzt, sei es ein Ramo, sei es ein Hemsho, sei es eine Liz oder wer auch immer, ne, Gucci, Kusi, den ich neulich kennengelernt habe, so, das sind auch alles wilde Leute, so, die auf die Kacke hauen und das Ding nach vorne bringen. So.
Die sind alle in dieser Tradition der musikalischen Entwicklung der Stadt, finde ich. Und ich frage mich, ob vielleicht in den 5 Jahren noch irgendwie andere Farbnoten aus dem Ökosystem erwachsen, weil eigentlich wünsche ich es mir und eigentlich kann ich es mir auch gut vorstellen, ganz einfach, weil sich die Stadt auch entwickelt, weil die Menschen sich entwickeln, pipapo. Und die Stadt ist nämlich nicht nur grau. Also nee, keine Ahnung, 50% der Stadt ist Park und Baba-Gastronomie. Ist alles halt auch da. Super, ist super schön da, ja. So.
Logisch.
Aber ja, natürlich nach außen hin ist grau, Beton,
Banken, ja, man muss aber auch sagen, genau, das ist nach außen hin, aber natürlich auch sehr stark nach innen, weil das fickt halt auch einfach sehr viel, ne? Diese ganzen Rap-Artists, so, die spiegeln ja auch irgendwo ein bisschen, klar ist vieles Image und vieles ist auch einfach Musik und Kunst und wir sind alle in einer Szene und so, haben wir alle verstanden, aber vieles ist halt auch einfach ein Spiegel der Gesellschaft, was Rap schon immer war und das hört man halt auch, wenn man neu sowie alt rappen hört, ne? So, je nach dem Stand, wo die Künstler sich befinden. Ich meine, wenn du dir das letzte Haftbefehl Album angehört hast, so, und der wieder rappt, der ich bin wieder am Block und so, und du merkst einfach, das gibt's halt einfach immer noch, ne, und extrem authentisch halt alles, ne. Klar kann man sich jetzt fragen, ob er persönlich wieder am Block ist, so, aber unabhängig davon, so, wenn er es nicht ist, sind es seine Jungs und wenn es dies nicht sind, sind es ihre Jungs, weißt du, wie ich meine? Und das ist für mich halt Frankfurt. Es ist authentisch, es ist auf die Kacke hauen, es ist ehrlich, es geht nach vorne, Aber natürlich gibt es auch viele andere Facetten. Das ist Straßenrap ist aber da halt der größte Markt, ne, muss man halt auch sagen. Da wird viel Geld investiert, auch von Labels und so. Safe. Dementsprechend stößt es halt so ein bisschen daraus, würde ich jetzt mal behaupten.
Bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Newcomer, die klangtechnisch noch andere Richtungen einschlagen.
Die gibt es, ne? Die haben wir jetzt, über die haben wir jetzt nicht gesprochen. Ich glaube, das ist sehr facettenreich, ja, und es gab es auch schon immer, ne? Es ist auch nicht nur auf die Kacke hauen Rap und Straßenrap, da gibt es auch viele andere Facetten und so. Das ist halt aber das ist für mich ein sehr signifikantes Ding, wenn es um Frankfurt geht, ne? Das ist halt einfach. Safe. War halt schon immer so und wird wahrscheinlich auch so ein bisschen bleiben, weil die Leute natürlich in diverse Fußstapfen treten wollen. Safe. Und ne, so auch sein wollen wie ein Haftbefehl, der vielleicht auch sein wollte wie ein Azad. Mhm. Beispielsweise, ja. Ne, ich habe jetzt, bin, ne, weiß ich, kann ich jetzt nicht 100% vertreten, ob ein Haftbefehl sein wollte wie ein Azad, aber kann ich mir vorstellen, ja, dass ja, er gesagt hat, so, ne, das ist, der hat mich geprägt und ich mache den Shit jetzt weiter und so geht es natürlich so ein bisschen Jahr für Jahr in eine ähnliche Richtung. Ja,
ja Mann. Du hast am Anfang kurz angesprochen, dass du dich freust, dass die Woche jetzt so ein bisschen ausklingt. Es war anscheinend eine bewegte Woche.
Es sind bewegte Zeiten auf jeden Fall.
Bewegte Zeiten.
Ja.
Gibt es sowas wie eine typische Arbeitswoche bei dir? Oder wie gestaltet sich eine Woche bei dir? Weil du hast ja unterschiedlichste Baustellen, sei es irgendwie der Rack, TV Straßensound Podcast, dein eigenes Format, sei es jetzt irgendwie die Interviews, die du für TV Straßensound darüber hinaus machst. Dann hast du jetzt bei Radio Fritz, bei Blue Moon bist du mit drin.
Genau.
Dann hast du mir vorhin, vor wir auf Rack gedrückt haben, erzählt, dass du Fulltime Streetworker
bist. Ja, Sozialarbeiter und da mache ich viel Streetwork, ja. Mhm. Also Streetwork, ich sage, ich bin Streetworker, weil ich Streetworker bin, ne? Wenn ich unterwegs bin, bin ich Streetworker. Mhm. Aber in erster Linie bin ich natürlich Sozialarbeiter, weil es gibt keinen Studiengang, der Streetworker heißt, ne? Sowas gibt es nicht.
Also ich glaube, es beschreibt so am treffendsten quasi der Raum.
Ja, es ist eine Methodik. Es ist eine Art und Weise, wie man quasi arbeitet, ne? Also es ist quasi ein Bereich, Streetwork. Aber darüber hinaus mache ich natürlich auch noch viele andere Sachen. Aber unterm Strich, klar, ich bin auch Streetworker. Und das in Vollzeit, 40 Stunden die Woche. Das auch schon sehr lange. Hier in Berlin jetzt im vierten Jahr. Also ich bin vor November 2017 nach Berlin gezogen aus Darmstadt und habe sofort angefangen, als Sozialarbeiter und Streetworker quasi hier Vollzeit zu arbeiten. Und in demselben Job bin ich immer noch. Genau, normale Woche, ja, gibt eine normale Woche und dann gibt es wieder eine Woche, die gar nicht so normal ist, aber unterm Strich kann man sagen, Arbeit als Sozialarbeiter, jeden Tag halt ein bisschen, je nach Bedarf und je nach Termin, ne? Einen Tag arbeitest du mehr, den anderen Tag weniger, weil vielleicht der Jugendliche, mit dem du dich treffen wolltest, verpennt hat oder so. Ne? Und dann guckst du, also Arbeit gibt's genug, das ist ganz klar. 40-Stunden-Woche, gib ihm. Und ich arbeite als Sozialarbeiter hier in Berlin mit schwierigen Jugendlichen. Viele davon sind auf der Straße, viele davon sind bedroht, obdachlos zu werden, Drogensucht etc. Also ich bin unterwegs mit, man sagt so, schwer zu erreichenden Jugendlichen. Mhm. Kids, die von so normalen Systemen wie Jobs in der Schule etc. nicht erfasst werden können, weil die durch sind oder raus sind oder wie auch immer. Ne? Also ich bin quasi immer mit so härteren Brocken unterwegs. Und das raubt viel Kraft, kann man sich vorstellen so. Ne? Und genau, das ist so, das ist der Standard. Das ist
Grundrauschen,
immer dabei. Ja. Immer Sozialarbeiter, jeden Tag. Ne? Jeden Tag irgendwelche Jugendamtsmails und irgendwelche Sitzungen und irgendwelche halt Streetwork-Runden, Jugendliche, mit denen man Beratungsstunden hat, Termine in Ämtern, das ganze Sozialarbeiterspektrum halt, ne, so, gib ihm. Genau, und nebenbei, zwar kein Vollzeitberuf wie jetzt vertraglich in dem ersten Job, aber auch genauso Vollzeit, mehr als das halt TV Straßensound, ne. Ich mache ja nicht nur diesen Podcast, sondern man guckt natürlich auch viel drumherum. TV Straßensound ist ja eine riesen Plattform mit einer 250.000 Abonnenten, gibt es seit 10 Jahren. Und da passiert natürlich sehr viel und da muss sehr viel organisiert werden. Und diese ganzen Projekte, die wir stemmen, machen wir mehr oder weniger aus Eigenhand. Ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie 3 Produktionsfirmen und 20 Leute, die ne, da mit sind, sondern du bist, wenn du bei TV Straßensound bist, musst du dafür geboren sein, gemacht sein und auch eine Ein-Mann-Armee sein. Ne? Mhm. Sprich, jede Einladung zum Podcast verfasse ich, jedes Video schneide ich, jeden Einkauf, jedes Hanuta, was ich dem Gast gebe, besorge ich. Alle Management-Gespräche, die man sich vorstellen kann, sprich, wann kommt der Gast hierher, wann geht der Gast wieder weg, wann wird was veröffentlicht, kläre ich. Natürlich in Kooperation mit meinem Kollegen oder meinen Kollegen von TV Straßensound. Aber es ist ein Fulltime-Job, 24/7. Weil du musst agieren mit den Künstlern und Künstlerinnen, also mit den Artists, mit deren Management, mit irgendwelchen PR-Agenten, mit verschiedensten Leuten, die verschiedenste Aufgaben haben und dann natürlich auf dich zukommen oder du auf die zugehst. Ne? Du musst dich mit Hip-Hop ständig auseinandersetzen, du musst im besten Fall wissen, was abgeht, ne? Du musst dich auf Interviews vorbereiten, du musst ja auch moderieren, ne? Also ich bin ja auch in erster Linie Moderator und ähnlich wie du Interviewer. Aber halt noch viel drumherum, so wie man auch sieht, ne, von zu Hause aus und das ganze Organisatorische und so. Es ist ein Fulltime-Job, der eigentlich lang würde, wenn ich nur das machen würde. Ne? Aber ich mache halt quasi 2 Fulltime-Jobs. Und zudem arbeite ich beim Radio, neuerdings, ist noch nicht so lang oder noch nicht so alt, das ist bei Fritz, also bei den Öffentlich-Rechtlichen, beim RBB. Und genau, da bin ich jetzt aktuell in einer Show, die heißt Blue Moon, das ist eine Late-Night-Telefonshow. Da kannst du im Radio anrufen, da wird auch Musik gespielt, also ich spiele auch Musik im Radio. Und das ist auch, das wird jetzt sehr regelmäßig auch sein. Ich habe da jetzt relativ neu angefangen, die finden mich aber cool und ich finde die cool. Und man einigt sich jetzt und guckt jetzt, welchen Deal man eingeht und wie oft man wann, wie, wo sein kann. Und es wird jetzt halt auch regelmäßig sein. Vielleicht einmal die Woche, vielleicht alle 2 Wochen, ne, je nach Kapazität halt auch. Aber das kommt jetzt noch dazu. Und klar, Privatleben, Beziehungen, Hobbys, Dinge, die man sonst noch so macht. Das Leben besteht ja auch nicht nur aus Arbeit und Schlafen gehen, sondern Briefe müssen beantwortet werden, etc. Familie, dies, das, das kommt dann natürlich auch noch alles dazu. Und frag mich nicht, wie ich das mache, Alter. Keine Ahnung. Okay. Kaffee und Hanuta und gib ihm, weißt du so? Klappt schon irgendwie. Es funktioniert nur, weil das, was gemacht werden muss, mit Leidenschaft gemacht wird. Ne? Mhm. Alles, wenn da irgendwas wäre, was einen zum Kotzen bringen würde, weil man es machen muss. Mhm. Also ist auch nicht, das Leben ist kein Ponyhof. Und gerade die soziale Arbeit ist was, wo man viel, viel zum Haare raufen hat. So. Mhm. Aber ich mache alles sehr gern und ich liebe meinen Job, meine Jobs. Und deswegen wirkt das auch nicht so viel, wie es sich jetzt anhört. Aber wenn ich es selber so ausspreche, ist es natürlich viel. Ne? Also andere Leute, die schütteln wahrscheinlich mit dem Kopf, wenn sie es hören und sagen, Alter, wie, was macht der? Weißt du? Aber ich habe halt keine Kinder oder so. Dementsprechend ist es halt da so tragbar. Ne? Hätte ich jetzt noch irgendwie eine Familie und 3 Kinder, würde das wahrscheinlich nochmal anders aussehen.
Ja, safe.
Aber das ist so die klassische Woche. Eine Mischung aus unter der Brücke Jugendliche suchen und gucken, ob sie noch, was bei denen geht so. Ich will nicht sagen, ob sie noch leben, weil Gott bewahre, aber ne, ob noch was geht so, was sie machen. Zwischen unter der Brücke und auf Friedhoftoiletten wandern und in Jugendämtern sitzen, in irgendwelchen Gremien. Bis hin zu abends dann ins Rampenlicht gehen mit irgendwelchen bekannten Artists und Gespräche führen und mich mit irgendwelchen Managements von Großlabels abrackern. So. Mhm, also es ist halt ne, schwarz und weiß, mehr geht gar nicht. Also das eine ist da ganz woanders und das andere, ne, merkst du, es ist so unterschiedlich. Es ist wie ein Doppelleben, Alter. Aha. Ich führe voll das Doppelleben. Weißt du, vormittags im Jugendamt irgendwie mit irgendwelchen 80-jährigen Sozialarbeitern da streiten, warum Jugendliche irgendwie die Angebote nicht wahrnehmen. Und abends dann am Tisch sitzen mit irgendwelchen Artists, die geleckt und geschminkt und geschönt sind und die Rampenlichtgeschichte und Kameras auf eingerichtet, alle kleben an den Lippen, so mehr oder weniger. Mehr Doppelleben kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Krass.
Und, ne, das muss man ja auch irgendwie aushalten, noch psychisch und ne, gucken, dass die Birne auch noch funktioniert.
Psychisch, organisatorisch, also es ist ein Riesenaufwand.
Ist ein Riesenaufwand,
genau. Ich habe mal geguckt, wann du quasi so selber vor die Kamera getreten bist und haben es vorhin nochmal double-checked. Das dürfte so Anfang 2019 gewesen sein. Das war noch nicht bei TV Straßensound, sondern bei Hip-Hop-Holic.
Hip-Hop-Holic, genau.
Wie kam quasi so die Fusion mit TV Straßensound zustande?
Ja, gar nicht so spektakulär, wie man vielleicht denken könnte. Ich habe 2017, als ich nach Berlin gezogen bin, Ende 2017, habe ich mir schon gedacht, boah, vielleicht kann man ja irgendwo in Berlin mal irgendwo ein Praktikum machen bei irgendeinem Hip-Hop-Magazin, weil ich hatte da Bock drauf. Mhm. Ich wusste auch, dass ich das kann, also ich kann mich unterhalten mit Leuten und ich habe als Jugendlicher, vielleicht ähnlich wie du oder ähnlich wie andere, auch immer diese Rap-Interviews geguckt, ne, von anderen Leuten und dachte mir, boah, geil, boah, ich würde das auch voll gern machen und so, ne? Und dann habe ich mich 2019 halt so, also bis 2019 bei bestimmten Magazinen beworben, als Praktikant. Ja, hallo, mein Name ist Burak Kaniperk, ich würde gern Praktikum machen, wäre was möglich, schriftlich hingeschickt und keine Antwort bekommen. Mhm. Ein, zwei Mal wurde ich dann irgendwie doch eingeladen, es hat aber alles nicht funktioniert, weil die nicht wollten so, ne, oder weil es nicht gepasst hat, wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt über diesen formellen Weg in die Hip-Hop-Industrie habe ich es nicht geschafft mit Stellen suchen, Bewerbung schreiben, dies, das. Was soll ich jetzt machen? Ne? Und dann habe ich halt erstmal da gestanden und wusste nicht, was ich machen soll. Dann dachte ich mir, okay, Ego, wenn die es nicht wollen, dann mache ich es halt selber. So, dann ich fick die so. Ich mach das jetzt selber. Weißt du, ich meine, wer seid ihr so? Und dann dachte ich mir, okay, so einfach ist es gar nicht, weil ich hatte nicht mal einen Instagram-Account, weißt du, so richtig. Ich bin ja niemand. So, und dann habe ich überlegt, wen kennst denn du? Was könnte man machen? Und ich habe irgendwann, als ich noch in Darmstadt studiert habe, habe ich einen Kumpel gehabt, dessen Freund vor 10 Jahren eine Hip-Hop-Seite betrieben hat, die Hip-Hop-Holic hieß. Mhm. Ja? Und ich dachte mir so, boah, gibt's die noch, diese Seite? Vielleicht kann man ja über den irgendwas machen. Vielleicht kann man da ein Praktikum machen oder so. Und dann habe ich diesen Kollegen erreicht und der meinte, du, hör mal, Hip-Hop-Holic, das existiert zwar noch, also es gibt eine Facebook-Seite, die hat auch 70.000, 80.000 Abonnenten, aber zu der Zeit war Facebook auch tot und alle waren auf Instagram, nur mal als Info. Und er hat gesagt, aber alle Leute, die das gemacht haben, arbeiten da nicht mehr und machen nichts mehr dafür. Die sind in ganz anderen Bereichen. Das ist quasi eine tote Seite, wenn du so willst. Ne? Du findest es auf Facebook auch noch heute, aber da passiert nichts. Und ich habe gesagt, ey, pass mal auf, könnte ich das haben? Also könnte ich dafür mit dem Namen rausgehen und was starten? Der sagt, wie willst du das machen? Ich sage, ja, keine Ahnung, aber besser als Burak Instagram Rapper anzuschreiben, dann lieber so und sagen, hey, wir sind Hip-Hop-Holic, wir haben 80.000 tote Facebook-Abonnenten, ja, und Facebook ist tot, habt ihr Bock? Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich Hip-Hop-Holic, also ich habe den Typ überredet, habe keine Ahnung von irgendwas gehabt, hatte nicht mal eine Kamera, gar nichts, ne? Und habe dann so ein bisschen Equipment dran bekommen. Der Kollege von Hip-Hop-Holic hat mir sogar seinerzeit mein Mikrofon geschickt. Das war so ein 90€ Aufnahmeteil, viel schlechter als das, was du hast, ne? Also sehr unqualitativ so. Und eine sehr schlechte GoPro. Mhm. Ja? So. Und meint, hier, damit kann ich dich supporten. Das hatten wir noch so rumliegen nach dem Motto, hier, gönn dir, fang an und so. Der hat mich so ein bisschen motiviert, das zu machen. Aber er selber hat auch mit Hip-Hop-Holic jetzt nicht viel zu tun gehabt. Hat dann hin und wieder mal einen Beitrag geschrieben. Und das habe ich dann gemacht, habe dann wirklich auf Instagram über Facebook Rapper angeschrieben. Total unbekannte Rapper oder nicht so relevante Rapper, sage ich mal so. Ne? Und mit denen habe ich dann halt so Interviews versucht zu machen. Hat dann nicht geklappt, sollte nicht sein. Ich habe ja auch gar keine Ahnung. Ich bin Sozialarbeiter, ich weiß nicht, ich hatte noch nie eine Kamera in der Hand, ne? Ich wusste gar nichts. Das erste Interview habe ich gestartet und als es mir dann angucken wollte, war alles schwarz, weil ich, Idiot, vergessen habe, die Kappe von der Kamera zu nehmen. Weißt du, wie ich meine? Also so ein Level, keine Ahnung. Geschweige, wie funktioniert das mit dem Schneiden? Wie funktioniert das mit YouTube? Wie geht? Ich wusste ja gar nichts so. Und dann habe ich halt angefangen, das mir nach und nach selber beizubringen und natürlich einen Haufen Geld auszugeben, ne? Weil bei Google Videoschneiden eingeben, dann kommt irgendeine Agentur und ich kenne mich ja nicht aus. Ich habe dann irgendwen angeschrieben und der sagt dann, ja, ich kann das Video schneiden, kostet 1.200€. So ein Interview mit Rapper Schlag mich tot, was dann so 12 Klicks gebracht hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Plus die Zugfahrt hin und zurück in ein ganz anderes Bundesland, plus die Airbnb-Wohnung, die ich gebucht habe, dass es nicht so aussieht, als hätte ich keine Location, ne? Weil wir sind ja Hip-Hop-Holic so irgendwie. Also ich habe mich so dermaßen verschuldet und so ein Scheißleben gehabt zu der Zeit, dass ich gesagt habe, scheiße, aber ich wollte es unbedingt machen. Ich wollte unbedingt diese Genugtuung, dass ich sagen kann, ey, die haben mich nicht genommen, ich mache das trotzdem. Und es hat dann 10, 15 Interviews gedauert und dann kam mal ein relevanter. Relevanter im Sinne von, hat man irgendwie schon mal irgendwo gehört. Macht aktuell nicht viel, aber irgendwo kennt man den. Und so Interviews habe ich dann gemacht. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. So relevant genug, dass andere Plattformen mich langsam auch auf dem Schirm hatten, weil ich halt auch, muss man sagen, penetranter Schmock bin. So. Ich bin
proaktiv.
Ich bin halt allen auf den Sack gegangen. Ja. Ich habe nicht aufgehört. Ja. Und wenn ich mich noch 50.000 Euro verschuldet hätte, ich hätte immer weitergemacht. Hab das ja auch gemacht dann. Und nach dem 20. Interview, wovon 18 schon wieder offline gestellt wurden, weil es ein bisschen peinlich war, halt, ne, so, kam dann der Kontakt zustande mit MC Boogie. Das war aber nur so ein hey, yo, was geht, yo, was geht. So, hey, krass, MC Boogie, so auf Instagram schreiben. Genau. Und da war noch nichts mit TV-Straßensound. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, pff, oh, wenn ich das jetzt noch weitermache, 3, 5 Monate oder 3, 5 Jahre, ey, bin ich blank. Ja? Und daraufhin, irgendwann dann nach dem 10. Interview mit einem etwas relevanteren Künstler, kam dann der Kontakt zu TV Straßensound. Das war dann über Instagram, hat man sich angenähert so und dann wurde ich eingeladen nach Hannover zum Kennenlernen. Und dann war es so, also ich will das jetzt auch nicht so aussehen lassen, so ich habe mit niemandem was zu tun, die haben mich alle angeschrieben. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie es genau war, ob ich TV Straßensound den offiziellen Kanal geschrieben habe und gesagt habe, ey Leute, was geht, kann ich mich euch vorstellen, oder ob die mir geschrieben haben und meint so, hey, yo, was geht? Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es kann durchaus sein, dass ich geschrieben habe, hey, habt ihr Bock, zusammen zu kooperieren? Finde es auch gar nicht schlimm, ne? Das ist Netzwerken, mein Gott. Und genau, dann war halt Interesse und dann bin ich nach Hannover gefahren, wo TV Straßensound ja sitzt und habe den Chef persönlich kennengelernt, den Dawood von TV Straßensound, den ja auch viele kennen, oder alle kennen, die sich mit Deutschrap befassen, ne? Ich gehe mal davon aus. Und der meinte dann so, ey, was du machst, ist krass und wie du das machst, ist gut. Und hat mich quasi gefragt, ob ich Champions League spielen will, statt Kreisliga. Und dann war ich bei TV Straßensound. Wir haben gesagt, einen Monat gucken wir, ob wir zusammenpassen, ob ich auch dem Stand halten kann. Ne, weil das war dann natürlich erstmal ein anderer Wind dann. Weil dann bist du halt bei TV Straßensound. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gucken wir uns mal an. Es war jetzt nicht so, dass ich dann jeden Tag 6 Interviews hatte und die mich ausgepeitscht haben, sondern es war halt einfach so, ein bisschen ein anderes Niveau auch. Es war alles ein bisschen größer natürlich, alles ein bisschen knackiger so. Für mich hieß es aber, ich war der Einzige bei Hip-Hop-Holic und da haben mich alle gesehen und jetzt bin ich bei TV Straßensound und da war MC Boogie und da war Dawood und es sind schon Szenegrößen und ich muss mich jetzt extrem unterordnen. Ne? Das habe ich natürlich auch gemacht, logisch, ich bin der Neue. Und abgesehen davon, dass der Marvin und der Yama, zwei Jungs, auch noch bei TV Straßensound waren. Marvin kennt man, glaube ich, extrem. Ne? Der ist ja sehr bekannter YouTuber mit einer halben, mit 500.000, 600.000 YouTube-Abonnenten und so. Der macht sein Ding. Und genau. Und der Yama halt auch von TV Straßensound. Und dann war ich halt da und es waren natürlich wieder andere Strukturen, andere Sachen. Ne? Und dann hat halt der Dawood auch mal angerufen und hat gesagt, ey komm, wir fahren jetzt mal zu dem und dem Interview. Und ich dachte mir so, Alter, was? Zu dem und dem Interview mit den Leuten, die lerne ich jetzt kennen. So, Dawood ruft mich an und sagt, ey, komm morgen, Flair-Interview. Und ich sage so, Flair-Interview, boah, krass, so, weißt du? Ich habe den auf dem Pausenhof schon gehört, jetzt fahren wir zu dem. Also musste auch erstmal lernen, überhaupt in diese Industrie, wie das läuft und so. Musste mich auch erstmal selber erfahren. Und dann begann die Reise, aber Hip-Hop-Holic, also Praktikum schreiben, hat nicht geklappt. Hip-Hop-Holic, alles selber machen, Verschulden des Grauens, alles auseinandernehmen und auch wirklich, es war keine schöne Zeit. Ne? Also ich habe echt oft da gehockt und habe fast geflennt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, weil das so kräftezerrend auch war, alleine alles zu machen und halt auch das Geld. Und dann zu TV Straßensound und auch da musste ich natürlich weiterhin alles alleine machen bis heute. Aber das hat man sich dann halt beigebracht, ne? Weil dann war so, ey, willst du jetzt bei den Großen mitspielen oder knickst du ein? Und ich habe gesagt, nie im Leben knick ich ein. Ich werde alles zersägen. Ja, und dann hatte ich halt die Plattform bekommen so und durfte mir dann einen Namen machen in der Hip-Hop-Szene. Und da bin ich halt gerade dabei, ne? So, jetzt bin ich seit etwas über einem Jahr bei TV Straßensound. Und es sieht vielleicht für den einen oder anderen so aus, als wäre ich schon 5 Jahre bei TV Straßensound, weil fast gefühlt jede Woche ein Interview rauskommt oder alle 2 Wochen, immer mindestens 2 Monate, weil ich halt einfach permanent Gas gebe, neben meiner Vollzeittätigkeit als Sozialarbeiter. Und 2018 und 2019 habe ich auch noch fast jedes Wochenende an der Bar gearbeitet. Also, ne? Ich bin nicht faul. Chapeau. Ich bin kein fauler Mensch, so viel das klar.
Da drängt sich mir auf jeden Fall eine Frage auf, weil du gesagt hast, du hattest dich verschuldet. In dem Blue Moon Talk hattest du eine Sendung, da ging es ums Thema Geld. Mhm. So, wenn du über die Sozialarbeiterei sprichst, erwähnst du auch des Öfteren, dass das jetzt nicht der bestbezahlte Job ist. Wie sieht das bei dir denn zurzeit aus? Kannst du sagen, wieso das prozentual verteilt ist? Also was deine Aktivitäten bringt dir das Brot auf den Tisch? Oder zu welchem Anteil? Keine Ahnung, Sind jetzt 50% Sozialarbeiterei, 50%
Straßensound? Kann man offen drüber sprechen. Also die Sozialarbeit zahlt meine Miete. Mhm. Und das wird sie auch weiterhin, weil das habe ich studiert, das habe ich gelernt. Ne? Also ich habe über 10 Jahre Bildung in mich investiert. Ne? Ich habe Erzieher gelernt, ich habe Kinderpfleger gelernt, habe Erzieher gelernt, habe Sozialarbeit studiert. Ne? Also ich habe schon geguckt, dass ich jetzt nicht, also ich bin Fachpersonal und ich habe das auch gewollt sozusagen. Ich habe zwar keinen Master gemacht, aber ich habe eine Ausbildung davor gemacht. Ich habe zwei stabile Ausbildungen gemacht und dann habe ich gesagt, das ist jetzt mein Standbein so. Also, weil ich das halt auch sehr gerne mache. Ne? Mhm. Die soziale Arbeit, so beschissen sie bezahlt wird, zahlt meine Miete. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, bei TV Straßensound und ich mache in dieser Industrie auch hier und wieder mal irgendwo einen Auftrag, ne? Moderiere mal was für Amazon, ist jetzt zwar ewig her, das passiert jetzt nicht so oft und Corona kam und so, oder bin mal irgendwo für Red Bull oder so, ne? So kann man sich streiten, wie gut und schlecht das sowas ist, aber das ist halt auch noch so eine Einnahmequelle, die ist nicht permanent, aber auch da kommt mal ein bisschen Geld rein. Oder halt über TV Straßensound natürlich, ne? Ich mache das hier nicht alles umsonst, auch da gibt es gewisse Deals und so. Klar, öffentlich-rechtlich, ne? Ich bin jetzt beim Radio, auch da verdiene ich mein Geld so. Aber das sind alles Dinge, die kommen und gehen oder die sind zwar auch irgendwo eine Instanz so, aber unterm Strich kann ich noch nicht mein Sozialarbeitergehalt liegen lassen und darauf verzichten, weil A, das mein Leben und meine Miete bezahlt und B, ich will das auch gar nicht. Also ich bin Sozialarbeiter durch und durch, weißt du, ich liebe den Job und ich habe da eine gewisse Verantwortung auch, weißt du.
Spannend wäre dann die Fusion, oder? Also weil ich habe das Gefühl, du willst beides auf keinen Fall loswerden. Nee. Und vielleicht gibt es ja irgendwo in ein paar Jahren irgendwie eine Möglichkeit, das so zu kombinieren.
Ja.
Das
wäre stark, auf jeden Fall. Gott ist groß, ne? Wer weiß, was noch alles passieren kann. Das wäre vielleicht mal mein Ziel irgendwann, ja.
Mhm. Ein weiterer Punkt, den du auch schon angesprochen hast, war das Thema Verantwortung. Mhm. Also du trägst in unterschiedlichsten Rollen trägst du Verantwortung. Sei es jetzt irgendwie als Redakteur, sage ich jetzt mal, bei TV Straßensound, wo du halt irgendwie den ganzen Kram auf deinen Schultern trägst und quasi lieferst. Lädst du dann selber auch das Video bei YouTube hoch?
Das nicht, aber bis zum finalen Schnitt bin ich noch involviert, den Rest gebe ich dann ab quasi.
Okay, also so Thumbnails und so diese YouTube-Magic, die macht dann doch jemand anders?
Nee, die macht jemand anders, aber da bist du auch wirklich, also Respekt auch für den Job, aber da bist du wirklich, das sind quasi so die letzten, der Feinschliff, sage ich mal.
Ja, der Feinschliff.
Den gebe ich ab so, aber bis dahin. Also ich meine, das ist auch sehr, sehr, sehr lukrativ, sage ich mal, so jemanden im Team zu haben. Also ich kenne auch meinen Wert, weil im Endeffekt um mich muss ich nicht gekümmert werden.
Ja,
ne?
Ja.
Ich schaffe alles alleine, ohne dass ich überhaupt irgendwer Sorgen machen muss, wie das ausläuft. Hat auch viel mit Vertrauen zu tun, ich bin auch sehr dankbar. Aber Genau, das kriege ich so selber hin, ja.
Aber demnach bist du halt, lastet halt auch die Verantwortung so
absolut,
zu,
klar,
komplett deswegen. Auf deinen Schultern. Und das ist nicht nur in dem Job so, sondern auch irgendwie als Sozialarbeiter. Oder ich habe auch mal gelesen, dass du dich auch teilweise als Coach bezeichnest. Und da bist du ja...
Wo hast denn das gelesen, Alter?
Oder hast du gesagt?
Vielleicht, also ich streite es sogar immer ab, weißt du? Deswegen wundert es mich gerade. Also ich bin eigentlich nicht so ein Coach, der jetzt irgendwie so... absurde Summen verlangt für dieses. Es gibt ja so YouTube-Coaches und so, ne?
Das meinte ich gar nicht.
Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen, Alter. Nee. Ich will keinen abrippen, so.
Schon der Anspruch, irgendwie da so nachhaltig Verbesserungen irgendwie.
Auf jeden Fall, ja, klar. Hundertprozentig. In der sozialen Arbeit auf jeden Fall.
Ich finde das halt ultra krass, weil man. Natürlich hat man irgendwie Knowledge und man hat was gelernt und man hat ein gutes Herz und so, aber trotzdem. Mischt man sich quasi ein in das Leben von jemand anderem und deswegen trägt man da an der Stelle auch recht viel Verantwortung. Empfindest du das überhaupt so, dass dir quasi so die Verantwortung auf den Schultern sitzt oder schnackst du das alles dahin? Wechselt das? Wie fühlst du dich bei der ganzen Kiste so?
Also Verantwortung ist auf jeden Fall ein großes Wort in meinem Leben, weil als Sozialarbeiter, der ich bin, habe ich extrem viel Verantwortung. Also ich kann wirklich dafür sorgen, dass Schicksale besser oder schlechter werden. Das ist viel Verantwortung, die ich habe. Ne? Also das ist auch was, wo ich mich auch sehr verantwortlich fühle, weil ich eine gewisse Verantwortung als Sozialarbeiter habe. Ja? Ich habe das studiert und möchte, also studiert, ich sage das jetzt so, es gibt auch viele Pfeifen, die studieren und ein Studium macht einen Mensch nicht besser. So, es kommt immer drauf an, was du daraus machst. Wolltest du nochmal sagen. Ich habe zwar auch Respekt für alle Leute, die sich den Kram geben da, 4-5 Jahre, aber nur mal so. Ich habe das aber gelernt und ich will die Verantwortung auch ein Stück weit tragen für Menschen, die es nicht so einfach im Leben haben, ähnlich wie ich es nicht so einfach im Leben hatte. Also ich sehe meine Erfahrung oder meine Verantwortung darin, diese Erfahrung zurückzugeben. Also weißt du, ich habe ein Leben gehabt, ich hatte es nicht einfach gehabt, ich habe den Weg daraus gefunden, jetzt geht es zu Jüngeren, die auf demselben Weg sind und sag ihnen, wie sie die ganze Scheiße nicht machen müssen, die ich es gemacht habe. Einfach dieses Zurückgeben.
Hättest du dir, also hätte der junge Burak sich vom Jetzt-Burak beraten lassen?
Der junge Burak wäre wahrscheinlich zu dicht gewesen, um überhaupt irgendwas zu erfahren, weil ich habe 10 Jahre gekifft am Stück ja, und hätte echt einen guten Moment gebraucht, dass ich da überhaupt irgendwas ne, rangelassen hätte. Aber ja, ich bin mir sicher, dass ich durchgedrungen wäre, weil ich mich sehr gut hineinfühlen kann. Also ich habe großes Talent, mich sehr einfach ins Gespräch zu verwickeln mit allen Menschen, ob das Jugendliche sind oder nicht, weil ich mich sehr gut... Ich bin sehr empathisch, ich kann sehr gut mich in das andere Wesen versetzen, ohne zu urteilen, ohne dass die Leute sich rechtfertigen müssen, was ja auch in meinen Interviews wieder sehr gut kommt. Aber absolut, ich fühle mich da verantwortlich. Ne? Und der jüngere Burak, so wie andere jüngere Menschen, die, glaube ich, sind da ganz dankbar, dass es so Leute gibt. Ne? Ich zeige nicht mit dem Finger auf irgendwen. Wird mir niemals einfallen. So. Ob das Jüngere sind oder Ältere, ich frage immer, ob ich darf, ob ich helfen kann. Ich mache Angebote, ich versuche den Leuten zu zeigen, wie sie sich selber helfen zu können, weil ich habe keine Zeit, irgendwen ein Leben lang an der Hand zu halten. Da sehe ich mich in der Verantwortung so. Aber die Verantwortung wiegt manchmal sehr viel, um auf die Frage zurückzukommen. Manchmal sitze ich abends im Bett und mir brummt der Schädel. Und klar, ich habe auch die Verantwortung, jetzt bin ich auch noch in der Öffentlichkeit, ne? Und mache Videos, die 5-6-stellig geklickt werden. Ne? Ich habe Interviews gemacht, die sind 300.000 Mal gesehen, alle 300.000 Mal. Das ist, wie viele Leute passen ins Waldstadion, in die Commerzbank? Ich glaube 60.000, keine Ahnung. Ne? Das ist, und wenn es 50.000 wären, sind 6 Fußballstadien, die da mein scheiß Gerede hören. Weißt du, wie ich meine? Und natürlich denke ich mir so, boah, musst du schon aufpassen. Oder jetzt bei Fritz im Radio, wie viele tausend Menschen sitzen im Auto und hören zu, was ich da sage. Das, klar habe ich eine gewisse Verantwortung in der Öffentlichkeit jetzt auch noch zu dem Sozialarbeiter-Ding. Und ich versuche das Beste draus zu machen. Ich habe als Kind ja auch viel Azad gehört, weißt du? Und weiß ganz genau so, was ich gehört und was ich nicht gehört. Zudem meine Eltern natürlich auch viel dazu beigetragen haben.
Geil, so stabile Mitte und dann kriegt man
stabile Mitte. Den
Rest du, schon geschaukelt.
Ey, letztens hat der Redakteur bei Fritz im Radio, der meinte so, oder war es der Techniker, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer hat gesagt, bei dir hat man das Gefühl, dass du vergisst, dass du im Radio bist, so als würdest du mit der Person einfach so telefonieren, privat telefonieren, ja. Und ich sag so, ja, so ist es auch. Ich blende es dann voll aus. Ich vergesse dann, dass meine Stimme im Radio läuft, dass da irgendwelche Leute im Auto sitzen, auf der Autobahn oder sonst wo und mir zuhören. Und das macht es irgendwo wieder sympathisch, ne, weil der eine Anrufer meine volle Aufmerksamkeit kriegt und ich mich nicht verstell. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal so, boah, du musst schon, also ne, muss man auch mal ein bisschen dran denken, dass da halt auch wer weiß, wer zuhört, weißt du. Und letztens habe ich zum Beispiel zu so einem Jungen gesagt, im Radio so, irgendwie so, ey Junge, bist du bescheuert oder so? Irgendwie so, ja, was machst denn du? Bist du bescheuert? Bist du dämlich oder so? Und da dachte ich mir, oh, warte mal ganz kurz, da hören ja voll viele Leute zu. Weißt du, so wie ich als Sozialarbeiter auch mal mit einem jugendlichen Schimpf oder so bin, wie ich halt bin, nur da hört halt keiner zu oder da ist man im Büro, weißt du. Aber auf der anderen Seite sitzt du im TV-Straßensound-Interview oder sonst wo. Aber ich komme klar mit der Verantwortung. Weißt du, wenn du authentisch bist, wir hatten vorhin das Gespräch kurz hinter der Kamera oder hinter dem Mikrofon, wenn du authentisch bist, dann kannst du dir auch mal einen Fehltritt leisten, weil dann kannst du dich auch mal entschuldigen oder dazu stehen oder ne, wie auch immer. Wenn du aber Scheiße laberst oder in Rollen gehst, die du nicht vertreten kannst oder lügst oder nicht authentisch bist, ey, du wirst dir nicht jede Lüge merken können. Weißt du, wie ich meine?
Es holt dich ein.
Ja, es holt dich ein und irgendwann bist du in so einem Schlamassel drin, dann kommst du nicht mehr raus. Das heißt, wenn mich Leute kennen von Interviews aus dem Radio oder sonst wo, du wirst es bestätigen können, ich bin immer so, wie ich bin. Also ich kann es mir gar nicht leisten, anders zu sein und deswegen komme ich mit der Verantwortung auch zurecht, weißt du?
Safe. Also ich bin jetzt nicht überrascht, dass du dich mir gegenüber so verhältst, wie du dich verhältst, weil das sich irgendwie deckt mit dem, was ich eben auf YouTube gesehen habe, was ich im Radio gehört habe, etc. Geil, ich bin sehr gespannt, wo es bei dir sich noch hinentwickelt, ob vielleicht da in naher Zukunft schon die Fusion der Sozialarbeit kommen wird. Ich bin durch an der Stelle.
Wenn die Stunde noch, geht schnell rum, ne?
Ey, mein Lieber. Das war eine Zeit.
Ja, Mann.
Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, irgendjemanden grüßen magst, dann gehören diese letzten Worte dir. Ich sag schon mal danke, dass du mich hier eingeladen hast und dass du bei Podcast Budi
sehr gerne warst. Mann. Auf jeden Fall. Also, da das ja auch ein sehr Frankfurt-bezogenes Projekt ist, beziehungsweise ein Frankfurt-bezogenes Podcast, ein Frankfurt-bezogener Podcast, so, da grüße ich natürlich erstmal Land und Leute, ne, aus dem schönen Hessen, halte die Ohren steif und sage natürlich auch danke, dass ich das hier, dass ich dein Gast sein durfte, obwohl du heute mein Gast bist, aber ich Gast in deiner Show bin letzten Endes. Ja. Du merkst, es ist ein Geben und Nehmen bei uns, finde ich cool, finde ich sehr sympathisch. Ich habe noch nicht so viel gehört von dem, was du gemacht hast, weil ich einfach auch extrem busy war. Aber kannst dir sicher sein, ab morgen ziehe ich mir das rein, ja, zumindest so gut es geht, was du da treibst und kann dir auch nur sagen, ey, bleib dran, finde ich cool, deine Art und wie du das machst, auch sehr stabil. Schade, dass es nur eine Stunde ist, ja, weil wahrscheinlich könnten wir uns jetzt noch 10 Stunden unterhalten, aber unterm Strich, danke fürs Zuhören, Freunde, unterstützt auf jeden Fall Podcast Brudi und wenn euch langweilig ist, geht auf TV Straßensound und kommentiert irgendeinen Quatsch unter die Videos. Ich lese das immer gern durch.
Geil, so machen wir das. Ich danke dir, wir sind raus.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Podcast Brudi. Podcast Brudi.